Ja, ich grüße Sie auch im Namen unseres großen Gottes. Sind dankbar, dass wir heute Morgen hier sein können, dass es doch noch geklappt hat. Ja, oft, wenn wir Gottesdienst feiern, geht so der Gedanke durch meinen Kopf. Also in Haiti ist es im Moment jetzt gerade 4:30 morgens. Da drehen Sie sich vielleicht noch einmal im Bett um, bevor Sie dann aufstehen, wenn es Licht wird. Drüben in Asien oder in Russland, Asien und so weiter, da gehen sie schon auf den Abend zu. Und dann kommt mir dieses Wort in den Sinn, vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang sei gelobt der Name des Herrn. Und dass wir eingebunden sind auch als Menschen, die Gott, Jesus nachfolgen, die Gott lieb haben, als solche, die in diesen rund um den Globus stattfindenden Lobpreis Gottes mit einstimmen zu dürfen. Ein ganz großes Vorrecht. Man merkt, dass man nicht in Haiti ist. In Haiti wäre es genau umgekehrt. Da wäre alles voll hier vorne und da hinten wäre es leer. Aber das ist hier in Deutschland ein bisschen anders. Ich werde laut sprechen, dass mich jeder versteht. Ja, wir wollen heute Morgen eine Begebenheit aus dem Johannesevangelium uns anschauen. Johannes hat das ja ganz genau präzisiert. Das heißt, der Heilige Geist hat es ihm gezeigt und ist so geführt, als er schreibt dann im 20. Kapitel, warum er aus all den vielen Begebenheiten im Leben Jesu 7 ausgewählt hat, die er in sein Evangelium mit hineingenommen hat. Und da schreibt er noch, viele andere Zeichen tat Jesus vor seinen Jüngern, die nicht geschrieben sind in diesem Buch. Und ganz am Ende des Buches sagt er, es sind ja noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat. Aber wenn aber eins nach dem anderen aufgeschrieben werden sollte, so würde ich, meine ich, die Welt die Bücher nicht fassen, die zu schreiben wären. Aber dann führt er weiter, auf diese aber sind geschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, und damit ihr durch den Glauben das Leben habt in seinem Namen. Und ein Freund von mir vor langer Zeit hat mal gesagt, Johannes, hast du mal festgestellt, dass unter den 7 Wundern, das sind das 2 Gruppen und 2 Gruppen zu jeweils 3, und dann in der Mitte ist ein extra Wunder mit eingefügt. Und zwar beschreiben die ersten 3 Wunder, das ist die Verwandlung von Wasser in Wein in Kana. Das zweite ist die Heilung des königlichen Beamten und das dritte ist die Heilung des Gichtbrüchigen. 3 Aspekte, wie wir zum Glauben kommen, denn das ist ja das Ziel. Er sagt ja ganz deutlich, diese sind geschrieben, damit ihr glaubt. Das erste ist das Wort. Jesus sagt, oder Maria sagt zu den Dienern, sagt, tut, was er euch sagt. Das Wort. Das ist der erste Schritt, wenn wir zu Gott kommen wollen, ist das Wort Gottes. Das zweite ist, wie der königliche Beamte kommt und für seinen Sohn die Heilung von Jesus erbittet, sagt er, geh hin, es wird dir geschehen. Und dann heißt es, er glaubte und ging hin. Und genau zu dem Zeitpunkt ist der Sohn dann, oder der Diener, glaube ich, war es, geheilt worden. Das dritte ist, das ist der Glaube. Das dritte ist die Gnade. Da war ja dieser Gichtbrüchige oder der Gelähmte, der sich nicht bewegen konnte. Und wie Jesus sagt, ja, warum bist du hier? Und er sagte, ja, 38 Jahre bin ich hier. Und jedes Mal, wenn dieses Wunder sich anbahnt oder da kommt soll ein Engel kommen und das Wasser bewegen, aber kein Mensch, ich habe keine Chance. Und das ist das Bild der Gnade. Wo wir keine Chance haben, da schenkt Gott das, was wir brauchen. Das ist das Bild der Gnade. Und das bringt uns, das führt uns hin. So kommen wir zu Gott, indem wir dem Wort vertrauen, indem wir dem Wort Glauben schenken und die Gnade Gottes annehmen. Und dann kommt ja das 4. Wunder, das werden wir heute ein bisschen näher betrachten dann, die Brotvermehrung. Und dann das 5., 6. und 7. Wunder, das ist die Stillung des Sturms und die Heilung des Blindgeborenen und das letzte ist die Erweckung des Lazarus. Und wenn wir das mal so sinnbildlich sehen, was geschieht? Friede zieht ein der Sturm ist gestillt. Das ist der Friede Gottes. Das ist das Resultat. So wir denn gerechtfertigt sind durch den Glauben, sagt Paulus im Römerbrief, haben wir Frieden mit Gott. Frieden, Stille, unser Herz wird still gemacht. Das Zweite ist, wir bekommen Licht. Wir sehen, wir haben Augen, die geöffnet sind. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir zu Gott gekommen sind, dann sehen wir Dinge mit anderen Augen. Das werden wir gleich noch in dem Wunder dann auch in der Brotvermehrung noch sehen. Und das Letzte ist, ja, wir bekommen das Leben geschenkt. So wie Jesus es auch zu der Martha und dann zu der Maria gesagt, ja, er wird leben. Das ist eine Zusage, die sich in Lazarus in dem Moment erfüllt hat. Und für uns alle werden wir leben. Und wenn wir selbst den Tod sehen werden, den Tod, so werden wir doch leben. Wir lesen gerade, Luise und ich, wir lesen gerade im Buch Hiob, durch das Buch Hiob. Und der zentrale Aussage, Kapitel 19, Vers 25, heißt es, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und ich weiß, dass ich ihn sehen werde. Biblische Wunder, ja, das ist interessant, wenn man die biblischen Wunder sich anschaut, sie werden nie erklärt. Es gibt keine Erklärung, wie das denn nun geschehen ist. Es ist keine magische Formel, die uns da vermittelt wird. Wenn du das tust, dann wird ein Wunder geschehen. Oder wenn ich dir die Hände auflege oder dieses oder jenes, wenn ich, das ist ja so bei uns, wir sind mit mir, ich bin zu Hause bei mir, in unserer Familie mit Märchen groß geworden, da waren diese Zauberformeln, die man dann sprechen muss und dann wird etwas geschehen. Biblische Wunder geschehen nicht so. Kein Automatismus, keine Garantie, dass das geschieht. Wie viele Leute hat später der Apostel Jesus, aber dann auch der Apostel Paulus geheilt? Und dann war einer seiner engsten Mitarbeiter krank und er wurde nicht geheilt. Ja, warum dann nicht? Ja, es ist kein Automatismus da. Es ist keine Manipulation. Man versucht das ja auch bei uns in Haiti, in dem Voodoo-Glauben. Man meint, dass man durch Dinge, die man selber tut, dass die außermenschlichen, die übermenschlichen Kräfte, sie nennen sie in Haiti die Loas, die Geister, unter seine Kontrolle zu bringen. Also ich tue das und dann ist der Geist mir verpflichtet, was weiß ich, meinen Feind zu strafen oder mir eine gute Ernte zu geben oder meiner Frau ein weiteres Kind oder was immer da die Bitte ist. Biblische Wunder gehen so nicht. In der Bibel heißt es ja auch, wir bringen Gott nie unter Kontrolle. Wir können nie Gott verpflichten, dass er etwas tut. Alles, was wir tun können, ist ihm vertrauen, dass er es richtig machen wird. Und dieses Vertrauen ehrt Gott und auf dieses Vertrauen hin handelt er auch. Aber es ist niemals eine Garantie. Man will ja, das ist ja unser Menschliches, davon leben ja auch alle Versicherungen, ja? Man will das Unkontrollierbare beherrschen, eindämmen irgendwie. Ich habe da mal eine schöne Geschichte gehört, da war in einer Sonntagsschule, wurde von der Stillung des Sturms geredet und der Sonntagsschul- oder der Kindergottesdiensthelfer, der hat das sehr richtig deutlich gemacht und dann kam der Sturm und das Boot legte sich auf die Seite und dann haben sie gesagt, Philippus, das Segel runter, Petrus, ans Ruder und so weiter und sie haben versucht und versucht und versucht und nichts hat geholfen. Und dann sagte einer der Jünger, na warte, und dann steht einer auf und sagt, Hauptsache Allianz versichert. Gut, es war nicht das, was er gesagt hat, sondern sie haben sich darauf entsonnen, dass Jesus doch auch noch im Boot war. Er hat zwar geruht mitten im Sturm, aber Jesus war bei ihnen und das war die Garantie und das war die Sicherheit. Ja, Johannes Evangelium Kapitel 6 schlagen wir mal. Werde es vorlesen. Da heißt es, danach fuhr Jesus weg über das Galiläische Meer, das auch See von Tiberias heißt. Und es zog viel Volks mit ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging auf einen Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber kurz vor dem Passa, dem Fest der Juden. Da hob Jesus seine Augen auf und sieht, dass viel Volks zu ihm kommt und spricht zu Philippus, wo kaufen wir Brot, damit diese zu essen haben? Das sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er wusste wohl, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Silbergroschen Brot ist nicht genug für sie. Dass jeder ein wenig bekomme, spricht zu ihm einer seiner Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus. Es ist ein Kind hier, das hat 5 Gerstenbrote und 2 Fische, aber was ist das für so viele? Jesus aber sprach, lasst die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort, da lagerten sich etwa 5000 Männer. Jesus aber nahm das Brot, dankte ihm, gab sie denen, die sich gelagert hatten, desgleichen auch von den Fischen, so viel sie wollten. Als sie aber satt waren, sprach er zu seinen Jüngern, sammelt die übrigen Brocken, damit nichts umkommt. Da sammelten sie und füllten von den 5 Gerstenbroten 12 Körbe mit Brocken, die denen übrig blieben, die gespeist worden waren. Als nun die Menschen das Zeichen sahen, das Jesus tat, sprachen sie, das ist wahrlich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Jesus aber merkte, dass sie kommen würden, um ihn zu greifen, um ihn zum König zu machen, entwich er wieder auf den Berg, er selbst allein. Soweit das Wort Gottes. Das erste ist, also warum steht dieses Ereignis zwischen diesen zwei anderen? Ich denke, weil es aufzeigt, dass wir als solche, die Jesus nachfolgen, so wie die Jünger damals, zwischen diesen zwei Bereichen stehen. Da sind Leute, die brauchen die Verbindung zu Gott. Und denen sollen wir helfen. Und wir stehen sozusagen zwischen dem Verlangen Gottes, die Botschaft den Menschen weiterzugeben, das zu geben, was die Massen brauchen, und dann dem Resultat, dass sie es empfangen. Gott platziert seine Jünger sozusagen, und auch in dieser Begebenheit, die er dazwischen stellt, uns als solche, die in den Riss treten zwischen diesen zwei. Das erste ist, und das lesen wir auch im, ist ja interessant, dass dieses Wunder der Brotvermehrung in allen 4 Evangelien ist. Es gibt nicht sehr viele Ereignisse. Ja, natürlich das Leiden Jesu ist da drin, und auch einige andere Wunder sind aufgeführt. Aber diese Wunder sind alle aufgeführt. In jedem Evangelium ist dieses Brotvermehrungswunder aufgeführt. Es war also sehr wichtig, der Heilige Geist hat es für sehr wichtig gehalten, dass es in allen drin war. Das erste ist, steht hier, da hob Jesus seine Augen auf. Wir lesen das hier öfters, das Aufheben der Augen. Auch sagt er uns als Jüngern, hebt eure Augen auf und seht in die Ernte, zum Beispiel im Johannes Kapitel 4. Wir sollen die Augen aufheben, das ist wichtig, weil wir das, was uns unmittelbar umgibt, nimmt uns ja irgendwie gefangen. Und es ist manchmal wichtig, dass man sagt, ich schaue mal von dem weg, was mich ständig umkreist sozusagen, und schaue weiter hinaus. Was gibt es denn da noch? Wie was man sagt, die moderne Missionszeit angebrochen ist. Mission wurde durch all die 2 Jahrtausende Kirchengeschichte gemacht, aber die sogenannte moderne Missionszeit fing im Jahre 1700 und glaube ich 92 oder 93 fing das an. Und da war ein Mann in England, ein Schuhflicker, war nicht mal ein Schuhmacher. Und er sagte, ich habe selber nicht mal sehr gut die Schuhe geflickt, der hieß William Carey. Und wie hat er die Augen aufgehoben? Er war Baptistenprediger in einer ganz, ganz kleinen Gemeinde mit einer sehr kranken Frau. Und da hat er, während er die Schuhe repariert hat für seine Nachbarn zu einem sehr geringen Lohn, hat er die Reisen von Captain Cook gelesen, dem großen Entdecker, der die Welt umreist hat. Hochinteressante Dinge, Geschichten gelesen. Cook wurde ja dann in Hawaii ermordet und so weiter, umgebracht. Es waren hochinteressante Berichte, aber er hat jetzt nicht nur die exotischen Tiere, Vögel und die andersartigen Völker gesehen, sondern was hat er gesehen? Er hat gesehen, da gibt es ja Völker, da gibt es ja Kontinente, die haben noch nie etwas von dem Heiland gehört, den ich habe. Und so hat er die Augen aufgehoben und in ihm wuchs dieser Wunsch und in unvorstellbarer Weise hat Gott ihn nach Indien geführt, hat 25 neutestamentliche Übersetzungen gemacht, hat eine riesige Schule später gegründet, alles ohne eine formelle Ausbildung überhaupt zu haben. Gott hat das gebraucht. Ein solches Wunder, wo aus dem Wenigen viel geschehen ist. Für uns war dieser Augenöffner eine fünfwöchige Fahrt durch Zentralamerika. Ich war damals gerade ein Jahr gerade zum Glauben gekommen. Luise war ein Jahr vorher zum Glauben gekommen. Und wir haben vieles Interessante gesehen. Vulkane, die gerade ausgebrochen waren und noch geraucht haben und fast weiß ich alles. Aber was uns wirklich beeindruckt hat, war, da sind Menschen, die ganz anders leben, vom äußeren Rahmen her, von den äußeren Bedingungen und auch vom Glauben her. Ganz verhaftet in einer sehr Tradition mit vielem Aberglauben vermischt, der ihnen den Blick auf Gott verdunkelt hat. Und da mal zu sehen, es ist wichtig, dass wir unsere Augen aufheben und schauen. Die Bibel redet ja auch an einer anderen Stelle, dass wir Augensalbe von einer Gemeinde, sagt, ich kauft euch Augensalbe, sagt Jesus, damit ihr sehen könnt, weil eure Augen verdeckt sind. Sie sehen immer nur das, was unmittelbar da ist. Aber wenn es durch die Augen eindringt und ins Herz kommt, dann geschieht Aktion. Das Zweite ist, wenn man die Augen aufhebt, die ganz natürliche Reaktion ist, da kann ich doch nichts machen. Ist ja unmöglich. Wenn wir die Relation sehen, ja, da sind natürlich die Pragmatiker, wie der Philippus dabei, der sagt, hey Judas, sag mir mal, wie viel hast du im Beutel? Und der Judas sagt, 200 Groschen. 200 Groschen, 5.000 Leute, 5.000 Frauen, 2.000 Kinder, nochmal 10.000 Kinder dazu. Rund 20.000 Menschen waren da. Ja. 2.000 aufgeteilt, nee. Das gibt nicht mal einen Krümel für jeden. Nicht mal einen Pommes bei McDonald's für jeden, gibt's nicht. Ist nicht drinne. Und dann kommt da, wer war das dann, der Andreas, ja, der, ich weiß nicht, es hätte mich interessiert, wie der Andreas das gesehen hat. Hat er das jetzt gesagt als eine Möglichkeit im Glauben oder hat er es gesehen fast als einen Sarkasmus? Guck mal hier, 5 Brote haben wir ja nicht, unter 5.000 aufgeteilt, wie viel macht denn das, ja? Oder 20.000 aufgeteilt, 2 Fische, also ist ja großartig, was wir hier für Möglichkeiten haben, ja? Das ist so die Situation, die ratlosen Jünger. Dazu sagt er, lesen wir zum Glück dabei, dass Jesus sagt, er sagte das nicht, um sie bloßzustellen, sondern er wusste ja ganz genau. Aber er musste ihnen vor Augen führen. Ihr Lieben, mit dem, was ihr habt, mit dem, was ihr könnt, kommt ihr nicht hin. Der Not könnt ihr nicht begegnen. Er wollte sie sozusagen an ihre Grenzen führen. Aber auf der anderen Seite ist es auch interessant, dass er deutlich sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Er sagt nicht, hey, lasst mich das mal machen, ihr habt ja sowieso, ihr könnt das ja sowieso nicht. Das ist auch ein interessantes Merkmal von Wundern in der Bibel, dass sie, ich kann es jetzt nicht sagen hundertprozentig, aber fast immer oder vielleicht sogar immer, nimmt Gott, sei es im Alten Testament oder Jesus im Neuen Testament, bezieht Gott das mit ein, was wir bereits haben. Ist interessant, wie er den Pharao, wie er den Mose zum Pharao sendet. Was sagt er da? Wie er sagt, was kann ich denn machen? Ich vor Pharao, hier der Hirte, vor dem König Ägyptens, unmöglich. Er sagt, was hast du in deiner Hand? Und dann sagt er, einen Stab. Und dann gebraucht Gott, nicht der Mose, Gott gebraucht in der Hand des Mose diesen Stab. Oder später, wie der David den Goliath überwunden hat. Dann haben sie ihm die Rüstung des Saul angelegt. Und er sagte, ich kann ja nicht mehr laufen. Und er sagte, was hast du in deiner Hand? Das hat er nicht so im übertragenen Sinne. Er sagte, ich weiß, mit der Schleuder umzugehen. Also. Und dann später geht das, man kann durchgehen, durch die ganze Bibel durchgehen. Der kräftige Samson, der nimmt ein Eselskind backen, ja. Oder der Gideon, der gebraucht die Krüge mit den Fackeln, ja, um eine ganze Armee von weit über 100.000 Mann in die Flucht zu schlagen. Ja, das machen nicht wir, aber Gott fragt, was ist in deiner Hand? Ganz praktisch. Im Neuen Testament sehen wir das auch. Manchmal ist es Nadel und Faden, wie bei der Tabitha, die viele wunderbare Dinge getan hat, einfach mit der Fähigkeit, die Gott ihr in die Hand gelegt hat. Und er fragt uns, welche Fähigkeiten hast du? Willst du sie Gott zur Verfügung stellen? Deine Kraft, dein Geld, deine Zeit, deine Familie, auch deine Kinder. Wir tendieren ja in unserem Herzen dahin und sagen, ja, da muss mal die UN was machen. Ja, die sollen mal Ordnung machen da im Nahen Osten. Ihr lieben Leute, das ist große Frage, ob da irgendwas geschieht, konstruktiv. Oder wir sagen, oh ja, da müsste unbedingt die UNICEF vielleicht her oder das Militär müsste hier mal durchgreifen oder Brot für die Welt. Oder wir tendieren ja dazu. Oder wenn wir als Missionare was machen wollen, dann sagen wir, wo sind denn die Gemeinden, die uns da finanziell mal unter die Arme greifen könnten? Ja? Das ist aber nicht die Richtung. Ja? Gott gebraucht das Wenige, was da ist und will es vermehren. Meistens gebraucht der Geschwister dazu, das zu tun. Doch Jesus fragt uns ganz persönlich, ich denke auch für unseren persönlichen Verhältnis zu ihm, was hast du in deiner Hand? Du wirst sagen, viel zu wenig, nicht genug, diese fünf Brote und zwei Fische. Aber dann sagt Jesus das Nächste, er sagt, bringt sie mir her, bringt mir das, was ihr habt. Wir wissen ja nicht, wer dieser Junge war. Es gibt da, manche sagen, der kam da und hat sein Picknick mitgebracht und wollte da bei Jesus eben mal hören, was Jesus zu sagen hat. Das glaube ich nicht. Interessant, wenn wir die anderen Evangelien sehen, dann ist es so, dass von dem Jungen überhaupt keine Rede ist. Da heißt es immer nur, was habt ihr, fragt Jesus. Und dann sagen die Jünger, wir haben fünf Brote und zwei Fische. Ich tendiere dahin zu glauben, dass dieser Junge geschickt war, um den Jüngern etwas zu bringen. Man könnte das noch ausbauen, da waren also Leute, auch Frauen, die Jesus unterstützt haben in der am See Genezareth. Die Tradition sagt, das ist nicht biblisch, aber die Tradition sagt, dass dieser Junge der spätere Ignatius von Antiochien war, der später ein Kirchenführer geworden ist und der dieses Erlebnis damals mit Jesus hatte. Sei dahingestellt, wie es war. Aber Jesus sagt, bringt zu mir, was ihr habt. Die kleine Kraft, die wenige Zeit, die kleine Gabe, die wir haben, die begrenzten Fähigkeiten. Wie oft haben wir auch schon gehört, wenn wir Leute versucht haben, Leute zu motivieren, sich im Reich Gottes einzusetzen, ob jetzt hier in Deutschland oder auch in der Mission übersee, da heißt es, aber was kann ich denn schon tun? Was kann ich dann tun? Die Frage ist nicht, was ich tun kann, sondern was kann Jesus tun, wenn ich ihm das, was ich habe, ihm zur Verfügung stelle? Wie kann Gott mit dem, was ich ihm anvertraue oder zutraue, anfangen? Und da können wir nur sagen, das ist Großes. Wir wissen ja, ich hatte schon gesagt, dass die Situation war, dass hier, die Bibel sagt ja oft, wenn sie zählt, zählt sie nur die Familienväter. Und wenn es heißt, hier sind 5.000 Männer gewesen, dann waren das verheiratete Familienväter, die wahrscheinlich etliche von ihnen ihre Frauen dabei hatten, manche wohl ihre Kinder auch dabei, dann waren noch die Jugendlichen dabei, die nicht mitgezählt wurden, aber es war eine ganz, ganz große Zahl. Als Nächstes sehen wir die Lösung. Was tut Jesus? Am Anfang steht der Dank. Er nimmt das, was wir ihm bringen oder was die Jünger ihm bringen und er dankt dafür. Ist ja interessant, nicht? Wenn du zu Jesus kommst mit der kleinen Kraft, mit den begrenzten Fähigkeiten oder mit dem wenigen, was da ist, als Erstes wird Jesus das nehmen und Danke sagen. Danke Gott, dass du diese Person, diesen Bruder, diese Schwester willig gemacht hast, das zu bringen. Ich bringe es dir. Und Jesus bringt es vor Gott. Und wiederum, das Wunder wird nicht erklärt. Es ist ja interessant. Also ich wäre ja gern dabei gewesen. Wann geschah das? Ich meine, hier waren 5 Brote und hier waren diese 2 Fische. Wann haben die sich vermehrt? In den anderen Evangelien heißt es immer, und er gab sie den Jüngern und die Jünger gaben sie dem Volk. Und dann, und sie gaben es weiter. Und ich denke, das Geheimnis hier oder die Botschaft, die er hier weitergeben will, die Jesus hier weitergeben will, ist, das Geheimnis dieser Vermehrung liegt in der Weitergabe dessen, was wir empfangen. Sie empfangen jetzt hier aus der Hand Jesu dieses Brot und diese Fische und sie nehmen davon und geben weiter. Sie sagen nicht, oh, das ist ja gerade für mich genug und stecken es in die Tasche, sondern sie nehmen davon und geben es weiter. Sie nehmen davon und geben es weiter. Und in dieser Art und Weise vermehrt sich das, was das Wenige, was wir ihm gebracht haben. Das Geheimnis des Wunders liegt im Teilen, im Weitergeben des Empfangenen. Gott vermehrt das, was wir haben, wenn wir es teilen. Unsere Zeit, unser Wissen, unsere Freuden, unsere Leiden, unseren Trost, unser Geld, alles, wenn wir es mit anderen teilen, wird Jesus daraus etwas machen, was ihn ehrt. Paulus beschreibt das einmal in dem 2. Korintherbrief so. 2. Korintherbrief sind ja das 8. und das 9. Kapitel, wird sehr viel gesprochen von dem, wie wir anderen helfen und auch unsere Gaben geben sollen. Und da heißt es in Kapitel 9, Vers 9 und 10. Wie geschrieben steht aus Psalm 112, er hat ausgestreut und den Samen gegeben, seiner Gerechtigkeit bleibt in Ewigkeit. Und jetzt kommt der Vers, der mich auch oft schon ermutigt hat. Der aber Samen gibt dem Sämann und Brot zur Speise, der wird auch euch Samen geben und ihn mehren und wachsen lassen, die Früchte eurer Gerechtigkeit. Und wir kennen ja die Verse, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb, wer kärglich sät, wird auch kärglich ernten und wer sät im Segen, wird auch im Segen ernten. Das sind also wunderbare Verheißungen des Wenigen, was wir haben. Und das muss nicht Geld sein. Das, was wir Gott zur Verfügung stellen, wird er mehren. Und wir meinen manchmal, ja, aber wenn wir das doch weggeben, dann haben wir es ja nicht mehr. Nein, sagt er hier, er wird Samen zum Säen geben, das ist das Bild, ja, und Brot zur Speise. Der Sämann wird nicht leer ausgehen. Das ist seine Verheißung. Und dann natürlich zum Schluss, interessanterweise die letzten Verse, da heißt es, und dann, warum hat Jesus das gesagt, dass sie auch noch die Brocken aufsammeln? Das war doch alles biologisch abbaubar, das war ja kein Plastik, was da rumgelegen hat, hätte ja alles so schön verrotten können, ja? Nein, aber Jesus, ich denke, da liegt mehr drin. Es war nicht nur Sparsamkeit, das war vielleicht auch mit da drin, dass er sagen wollte, auch wenn Gott im Überfluss gibt, verschwendet es nicht. Das ist das eine. Aber das andere ist, glaube ich, dass die 12 Körbe, jetzt wer hat die 12 Körbe bekommen, das wissen wir nicht genau, ob sie 12 Jünger waren oder ob das der auch noch ein Korb für den Jungen, die Fische und das Brot gebracht hat, das wissen wir nicht. Aber ich denke, dass, was Gott auch sagen will, der Segen wird reichlich zurückfallen auf den, der willig ist, das hinzugeben, was Gott ihm anvertraut hat. Doch wir werden diese Fülle nur erfahren, wenn wir das Wagnis eingehen, loszulassen und es in die Hand Jesu zu geben. Er hat gesagt, wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer es verliert um meinetwillen, der wird es finden. Uns hat ja damals ein Bibelvers aus dem 1. Johannesbrief in die Mission damals gerufen und da steht drinne: Daran haben wir erkannt die Liebe Gottes, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Darum sollen auch wir das Leben lassen für die Brüder. Und das hat uns damals, das war 1968, als wir einen kurzen Besuch in Haiti gemacht haben, hat uns dieser Vers in unserer Bibellese so angesprochen. Denn der nächste Vers heißt: Aber wenn jemand, sieht jemand seinen Bruder in Not und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Meine lieben Kindlein, lasst uns nicht lieben mit Worten und mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Und das hat uns die ganzen Jahre immer wieder begleitet. Wer sein Leben erhalten will, wer das machen will, was er für richtig hält, gut, der wird eventuell in diesem Leben Erfolg haben, ja. Aber letzten Endes wird es Verlust für ihn sein. Aber wer sein Leben um Jesu Willen einsetzt, das ganz praktisch hier, da wo ich lebe, in meiner Familie, in meiner Nachbarschaft, in meinem Land oder wenn Gott ruft in Übersee, dann werden wir das wahre Leben finden. Die hungrigen Menschen, die ratlosen Jünger, die kleine Kraft, der große Herr und der Überfluss. Vielleicht Gedanken, vielleicht nehmen Sie sich nochmal das Evangelium des Johannes zur Hand, lesen dieses 6. Kapitel nochmal durch. Es war mir zum Segen, ich hoffe, dass es Ihnen auch zum Segen geworden ist. Der Herr segne Sie. Amen.